Willkommen beim Podcast von We Like Max über die Zeitschriftenbranche und ihre Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf spannende Gespräche. Heute meine Gästinnen Nadine Nordmann und Ulla Drewitz, die Gründerinnen von Generation Bold und sehr erfahrene Journalistinnen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir jetzt gleich über Generation Bold reden, ihr seid jetzt ja schon ein bisschen raus aus dem Magazinjournalismus, mit dem ihr euch beide jahrelang beschäftigt habt. Wie ist denn euer Blick, wie geht's den Zeitschriften?
Ich glaube tatsächlich, wenn man so viele Jahre in der Journalismusbranche gewesen ist, ist man nie so richtig raus, ist so meine Erfahrung. Gefühlt ist man manchmal mit einem Fuß, manchmal mit einem mit dem großen Onkel noch immer so ein bisschen drin. Also mir geht es zumindest so. Ich glaube, ich werde nie neutral, sag ich mal, wie ein normaler Leser auf ein Magazin schauen können. Ich denke immer, coole Headline oder oh, das ist ja langweilig, das hätte man ja wirklich besser machen können. Oder ich sehe überall Sonderfarben, ja, und kann halt sofort sagen, ah, schön, Pantone, 805 C. So. Also es ist so ein bisschen Blattmacher-nerdig. Ja. Aber ich glaube, das wird nie so richtig weggehen, einfach weil es auch, glaube ich, für uns beide, da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, einfach so ein Herzensjob gewesen ist, den wir sehr, sehr gerne viele Jahre gemacht haben.
Und absolut, da geht es mir genauso wie Nadine. Man schaut natürlich mit einem ganz anderen Auge auf die Presse und man guckt natürlich auch besonders in die Magazine, für die man gearbeitet hat. Ne? Das ist ja ganz klar. Also ich schaue natürlich in eine Zeitschrift regelmäßig wie die Glamour oder eben wo ich mit Nadine zusammengearbeitet habe für Bravo, Bravo Girl und Joy. Das schaut man sich natürlich nochmal mit einem ganz anderen, vielleicht auch ein bisschen kritischeren Auge an, ja, oder mit einem gespannten Auge. Was machen denn jetzt die Nachfolger?
Vermisst ihr das? Vermisst ihr den Job?
Ja, ich kann für mich sagen, auf jeden Fall. Also ich bin eine Vollblutjournalistin und bin ja auch ich muss mich jetzt mal als Oldie hier outen. Ich bin ja schon seit den 90er Jahren im Journalismus und klar, also ich würde das auf alle Fälle mit Ja beantworten. Das heißt aber auf keinen Fall, dass ich nicht mit unglaublichem Enthusiasmus jetzt in unser neues Projekt reingehe. Ne? Also das soll es jetzt gar nicht heißen. Aber das schließt sich ja auch überhaupt nicht aus. Es ist ja super toll, dass wir jetzt sowas Spannendes Neues machen. Aber auf jeden Fall wird der Journalismus immer mein großes, großes Herzensthema bleiben. War es immer und wird es immer sein.
Nadine, wir haben uns ja kennengelernt, als du in den Journalismus eingestiegen bist, bei einem Männermagazin, für das wir dann zu der Zeit beide gearbeitet haben.
Ja.
So seitdem, was ist dein Eindruck, was hat sich verändert im Journalismus? Seit wann war das? 2003 sowas?
Ja, 2003. Ich war süße 23 Jahre alt. Also es ist wirklich schon ein bisschen her. Also es war wirklich so, ich sag mal, mein allererster Berührungspunkt mit Magazinjournalismus. Ich habe natürlich schon klassisch, während ich noch zur Schule gegangen bin, das erste Praktikum beim Hellweger Anzeiger, unserer örtlichen Tageszeitung, gemacht und dann für die Jugendseite angefangen zu schreiben. Aber tatsächlich war bei FHM in München damals das halbe Jahr, als ich da mein Praxissemester gemacht habe, so mein erster Berührungspunkt mit Magazinjournalismus. Und das war, glaube ich, so ein Hauch, würde ich sagen, habe ich da noch gerade so mitbekommen von den goldenen Glanzzeiten des Journalismus, weil ich war total geflasht, ja. Also das war für mich eine krasse Erfahrung. Ich hoffe, ich darf jetzt auch ein paar Insights verraten.
Absolut, absolut. Alles verjährt.
Also ich meine, ich kam da mit 23 hin und habe erstmal festgestellt, die haben alle super viel Spaß bei der Arbeit. Das fand ich natürlich schon mal großartig, ja. Also Arbeit war was, das kann offensichtlich sehr großen Spaß machen und nicht nur Stress. Dann gab es zwei Kühlschränke. In einem Kühlschrank war nur Bier und in dem anderen Kühlschrank war nur harter Alkohol drin. Also Whisky, Rum und halt irgendwelche Dinge, aus denen man sich Cocktails mischen konnte. Und ich kann schon auch sagen, die wurden regelmäßig genutzt. Und dann habe ich mir gedacht, also das ist
das
ja jetzt hier der beste Job der Welt, ja, also mein Ressortleiter macht sich um 4 das erste Bier auf und abends wird dann irgendwie, also man schreibt ja auch nebenbei, aber man kann auch dabei so mal ein bisschen trinken, mit Freunden Spaß haben, das ist ja sensationell, also besser geht's ja gar nicht. Mit 23 Jahren war das für mich wirklich eine Welt, wo ich mir gedacht habe, das besser geht es ja wirklich gar nicht. Jetzt muss man natürlich sagen, ich mache mal einen kurzen Zeitraffer, Schnelldurchlauf, ja. 10 Jahre später, wo ich dann mit 33 bin ich Chefredakteurin von Bravo geworden. Meine erste Chefredaktion damals, da kann ich jetzt nicht sagen, dass bei Bravo Getränkekühlschränke mit Alkohol und so rumstanden. Natürlich nicht nur, weil das ein Jugendmagazin gewesen ist und sowieso von der Thematik her gar nicht gepasst hätte, sondern einfach, es war eine andere Welt. Ich glaube, da hatte sich einfach schon sehr viel verändert. So, es waren kleinere Teams, sozusagen mehr Workload für weniger Köpfe. Ich habe mir sagen lassen, es gab bei Bravo auch in den goldenen Zeiten Redakteure, die mal für ein Interview mit einem Promi in die USA geflogen sind, um dann da live vor Ort das Interview zu haben und wieder zurück. Das muss aber irgendwann in den 70ern gewesen sein. Als ich Chefredakteurin geworden bin, war die Welt natürlich eine komplett andere. Und ich will gar nicht sagen, dass das für mich eine Ernüchterung oder so gewesen ist. Und es war natürlich auch, ich war erwachsener, die Welt des Journalismus war erwachsener. Und es war eine sehr, sehr schöne Phase. Mir hat das unheimlich Spaß gemacht, die ganzen letzten Jahre über Chefredakteurin zu sein. Auch mit Ulla zusammen. Sie war ja viele Jahre meine Stellvertreterin, erst bei Bravo und Bravo Girl, dann später bei Joy. Das waren tolle Zeiten und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass auch so diese Schnelligkeit, die ich habe und diese Energie, die ich habe und diese Innovationskraft, die ich habe, das zeichnet mich so aus und das sind große Treiber von mir und ich werde nicht glücklich, wenn ich die PS sozusagen auf die Straße bringen kann. Und ein großer Verlag bietet einem wahnsinnig tolle Möglichkeiten und ich bin unfassbar dankbar für die ganzen Erfahrungen, die ich machen konnte. Aber er ist natürlich auch ein Stück weit langsamer, weil so viele Prozesse, Abstimmungsschleifen und alles, was dazugehört, dahinter stecken. Das ist normal, das ist in einem DAX 30-Konzern auch nicht anders. Aber ich habe so für mich gemerkt, ich brauche einfach mehr Flexibilität, ich brauche mehr Schnelligkeit, ich muss schneller umsetzen können. Und ich glaube, deswegen war der Schritt in die Selbstständigkeit absolut richtig und kam zum richtigen Zeitpunkt.
Ulla, wie war das bei dir?
Ich habe ja schon gesagt, ich habe mich ja jetzt mal hier als Audi kurz geoutet. Ja. Also mein Start war ja in den goldenen 90ern. Du hattest ja auch schon ein paar Gäste aus meiner Generation, die das ja auch bestätigt haben. Und das ist ja hinlänglich bekannt. Also das waren einfach Zeiten. Nadine hat es jetzt so ein bisschen beschrieben schon. Also ich bin zwar nicht in die USA geflogen, aber ich hatte zum Beispiel, ich habe ja in den 90ern, ich habe 94 die Joy entwickelt, wo ich später mit Nadine auch zusammengearbeitet habe. Und das ist so mein großes journalistisches Highlight. Also wir hatten einfach ein wahnsinnig tolles Team. Wir hatten wirklich alle Freiheiten, die man sich wünschen kann. Und natürlich waren die Teams viel, viel größer. Auch das hat Nadine gerade schon kurz angedeutet. Ich meine, heutzutage ist einfach viel, viel weniger Personal. Ich erinnere mich damals in den 90ern eben, war ich als Redakteurin bei der Joy, bin ich wochenlang mit einem Fotografen, war ich auf Recherche unterwegs für wirklich gesellschaftspolitische tolle Themen. Und also das wäre heute gar nicht mehr denkbar, dass man auf einen Redakteur irgendwie eine Woche oder zwei verzichtet, weil er jetzt gerade mal eine Woche oder zwei eine Recherche zum Thema obdachlose junge Frauen macht. Ja, das haben wir damals einfach gemacht und es kamen irre tolle Strecken raus, ne, 6 bis 8 Seiten. Das würde man heute auch gar nicht mehr, findet man kaum noch in jungen Frauenzeitschriften. Ne? Also mit irre tollen Fotos und einfach auch sehr, sehr üppig noch. Ja. Die Joy war damals ja auch noch überformatig. Ja, also da hat sich einfach wahnsinnig viel geändert. Und zu diesem ganzen Punkt des Workloads auf wenigen Redakteursschultern kommt natürlich auch noch, dass Chefredakteure, Chefredakteurinnen verantwortlich zeichnen für verschiedene Magazine. Und das, klar, ist natürlich auch ein ökonomischer Hintergrund, aber hat natürlich schon auch die Gefahr, dass das Printprodukt dadurch ein bisschen verwässert, dass man gar nicht mehr den Fokus geben kann auf Innovationen, den es braucht. Also ich sehe da schon eine gewisse Gefahr bei allem Verständnis, das ich dafür habe. Ne? Also die Hintergründe sind mir schon klar. Aber natürlich muss man gucken, dass man dem Printprodukt, dass das nicht nur einfach ein analoger Kanal ist, den man halt so nebenbei bespielt, weil eigentlich ist es ja zumindest aus meiner Sicht schon oft der Markenkern auch, ja, und ganz wichtig für die Leserbindung. Und wenn man da nicht genug Fokus drauf gibt, weil man halt x Magazine betreut, also das ist jetzt gar keine Kritik an den Chefredakteuren oder Chefredakteurinnen, sondern es ist ganz klar, wenn ich irgendwie mehrere Hefte an der Backe habe, dann kann ich einfach gar nicht mehr den Fokus auf Innovation geben. Also ist auch eine logische Folge. Und das als Abschluss schwächt letztendlich dann auch den digitalen Auftritt. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Also wenn du die Marke, die Printmarke schwächst, ist das ja auch letztendlich dann negativ für den digitalen Auftritt.
Brauchen denn junge Frauen überhaupt noch Zeitschriften oder Zeitschriftenmarken?
Also ich glaube, man sollte junge Frauen nicht unterschätzen. Wer junge Frauen unterschätzt, verschätzt sich. Ich glaube, es kommt drauf an und das fällt mir jetzt auch wirklich leichter mit ein bisschen Abstand, weil das meinen Blick nochmal sehr geschärft hat. Ich würde heute eine Joy komplett anders machen, als ich sie vor 2-3 Jahren gemacht hätte als Chefredakteurin, weil ich glaube, man darf diese jungen Frauen wirklich nicht unterschätzen. Man kann denen kein klassisches Frauenmagazin da mehr hinlegen. Die haben keine Lust mehr auf ein bisschen Beauty, ein bisschen Mode, ein bisschen Liebe, Sex, ein bisschen Food und ein bisschen Lifestyle. Also das ist ein Rezept, das hat über Jahre, ich möchte sagen Jahrzehnte, wirklich wunderbar funktioniert. Aber gerade die jungen Frauen, damit meine ich junge Frauen, die so ab 18 anfangen, 16, 17 vielleicht sogar schon anfangen zu lesen, potenzielle Leserin zu sein und dann so bis Mitte, Ende 20, die interessieren sich auch für politische Themen, die interessieren sich für Jobthemen, für Gleichstellung, für Gleichberechtigung. Und das sind alles Themen, die, ich sag mal, in einem klassischen Frauenmagazin mal vielleicht so ein bisschen angerissen werden. Aber die werden ja nicht wirklich bespielt. So. Und ich finde es ganz interessant, dass so Launches von Magazinen, die es so in den letzten 1-2 Jahren gegeben hat. Du kennst sicher das Courage-Magazin, ja, ist ja ein Wirtschaftsfinanzmagazin für Frauen. Also ich bin mir total sicher, wenn ich das vor 5 Jahren meinem Geschäftsführer vorgeschlagen hätte, hätte gesagt, lass uns doch mal ein Finanzspecial machen für Frauen. Also er hätte gesagt, Nadine, vergiss es. Ja, ist eine Nische, es interessiert die gar nicht, da haben die keine Lust zu. Und es ist einfach nicht wahr. Die jungen Frauen von heute sind anders, die sind offen, die sind weltoffen, die sind politisch interessiert, die sind sozial engagiert. Die haben ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein, denen ist sehr, sehr klar, in was für einer Welt sie leben und auch in was für eine Welt mit all den Problemen, ich meine nicht nur den Umweltproblemen, auch grundsätzlichen Problemen, sie hineingeboren sind und die wollen was verändern. Und ich glaube, wenn man sie da gut abholt und unterstützt und ihnen wirklich wertvollen Inhalt bietet, seriösen Inhalt bietet, weil das ist ja oft was, was das Internet nicht abbilden kann. Da hat zwar jeder eine Meinung und theoretisch kann man sich über alles informieren, aber die Tiefe und wirkliche Wissen vermitteln, das sind Dinge, mit denen, glaube ich, kann man junge Frauen sehr, sehr gut erreichen. Und mehr verrate ich jetzt nicht, weil es hört ja vielleicht der ein oder andere Verlagsmanager zu. Also bei Interesse, ihr habt ja meine Kontakte, aber mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Aber ich glaube, ja, man kann, glaube ich, junge Frauen heute noch mit Magazinen begeistern und auch erreichen. Es kommt aber darauf an, dass man es auf die richtige Art und Weise macht und natürlich auch in Kombination mit digital. Aber ich glaube, bei denen ist nicht, vielleicht digital first, aber digital ist nicht alles.
Auch wenn du nicht mehr verraten möchtest, muss ich trotzdem noch einmal nachfragen.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Ja, ja, das ist dann doch schon ein bisschen interessant. Glaubst du denn, dass es die gleichen Auflagen wie damals sein könnten, die man mit so anderen Konzepten von Joy oder welchem Magazin auch immer jetzt erreichen könnte? Oder hat es auch damit was zu tun, dass diese Magazine rentabel sein könnten, dass es inzwischen einfach viel leichter ist und viel schlanker möglich ist, ein Magazin zu produzieren, als es sogar noch vor 5 Jahren der Fall gewesen ist?
Also ich sag mal so, in den besten Zeiten hat die Bravo eine Millionenauflage gehabt. So. Und das ist heute, glaube ich, einfach nicht mehr darstellbar. Und ich glaube auch nicht, dass man mit einem jungen Frauenmagazin vielleicht 500.000 oder 1 Million Hefte verkaufen könnte. Ich rede jetzt von monatlich, also von wöchentlich, mal ganz zu schweigen. Ich glaube, es kommt sehr auf die Frequenz an. Also ich glaube monatlich oder vielleicht auch alle 2 Monate ist absolut richtig. Dann dafür aber wirklich viel und tiefgründigen Content bieten, ist auch wichtig. Eben das, was man eben woanders nicht bekommt. Es hat ein bisschen auch was mit dem Preis zu tun, aber ich glaube, eine junge Frau, die versteht, boah, da bekomme ich wirklich was geboten und das bekomme ich nur da, ist auch bereit dafür, nicht nur 1,99 zu zahlen, so, sondern man könnte da tatsächlich, ist meine Meinung, auch ein bisschen hochpreisiger gehen. Also es rechnet sich dann ja auch wieder anders. Wenn die Auflage geringer ist, aber der Copypreis ist höher, dann funktioniert so ein Modell, kann ja trotzdem funktionieren.
Absolut, das würde ich total unterstreichen. Also ich glaube auch, dass nicht nur junge Frauen, sondern generell die Leserschaft absolut bereit ist, auch einen höheren Preis zu zahlen. Ich glaube auch, dass man am Erscheinungsdatum auf alle Fälle, dass es gar nicht unbedingt sein muss, dass man alle 2 Wochen oder monatlich erscheint, sondern durchaus auch alle 2 Monate. Eben auch da würde ich Nadine unterstützen, dass es einfach wichtig ist, was Neues zu bringen, dass man wirklich immer versucht, auch, und ich meine, natürlich kann man Frauenthemen werden sich immer irgendwie auch wiederholen, aber dass man eben versucht, was Neues zu bieten, einen neuen Twist, einen neuen Dreh zu bringen und eben auch ein ganzes Bouquet. Ich glaube, ein großer Punkt ist auch, also diese Tiefgründigkeit, von der Nadine gerade gesprochen hat. Also ich glaube auch, dass der Fehler begangen wurde, dass Frauen lange unterschätzt wurden. Ich würde aber gar nicht unbedingt sagen, dass das jetzt ein neues Thema ist, dass sie so Hintergründe brauchen, weil wenn ich jetzt an die Joy der 90er zum Beispiel denke, da hatten wir Riesenstrecken mit also gesellschaftspolitischen Themen und das war part auf unserem Erfolgsrezeptes. Also ich glaube nur, dass es zwischenzeitlich einfach unterschätzt wurde einfach, ja, der Wunsch danach. Ich glaube, dass junge Frauen grundsätzlich immer interessiert sind an gesellschaftspolitischen Themen und man da die Frauen einfach abholen kann. Und was heute, glaube ich, anders ist, also mein Eindruck ist, dass früher Magazine eher, wie soll ich sagen, linear gemacht wurden, also dass es ein Thema war, ne, Frauenmagazin, Automagazin, was ja auch immer. Und heute, glaube ich, ist der ein bisschen abgenutzte Begriff der Lebenswelt einfach immer noch wichtig. Ja? Also, dass man eben so ein ganzes Bouquet, also einen Blumenstrauß mit reinbringt. Ja? Das ist, also Nadine und ich mögen beide sehr gern zum Beispiel die Couch. Und das ist so ein gutes Beispiel für so eine Lebenswelt, die sich halt nicht auf ein klassisches Frauenmagazin beschränkt, weil sie eben eine ganze Lebenswelt abbildet. Eben nicht nur Mode, Beauty, sondern Interior und.
Das heißt, ihr beide seid noch Konsumentinnen, also auch wenn ihr immer die professionelle Brille ein bisschen auf der Nase habt, aber ihr konsumiert noch Zeitschriften?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, Zeitschriften begleiten mich mein ganzes Leben lang. Mein Vater hat ja eine Praxis, ist Arzt gewesen und hat dann immer mittwochs die Illustrierten mit nach Hause gebracht. Das war für mich der schönste Tag der Woche, weil ich habe neues Lesematerial bekommen. Und ich weiß noch, dass ich damals dann mit 12 war ich ganz begeistert vom Goldenen Blatt, weil Prinzessin Victoria ist ja mein Alter und dann hatte ich da so eine Bezugsperson. Also ich fand das alles wahnsinnig spannend und ich glaube, heute lese ich nicht mehr das Goldene eine Blatt zugegebenermaßen. Aber ich glaube, ich werde immer Zeitschriften lesen. Ich lese einfach gerne und ich lese wahnsinnig gerne immer noch Magazine. Aber natürlich ist es, ich sag mal, es ist auch bei mir weniger geworden. Natürlich hat das aber auch was damit zu tun. In dem Moment, wo ich die vielen Jahre Chefredakteurin gewesen bin, hat ja auch Zeitschriftenlesen immer ein bisschen was mit, wie macht's denn die Konkurrenz zu tun? Ja, und vergleichen und gucken und Inspirationen sammeln. Und natürlich lese ich heute nicht mehr jede Woche oder jeden Monat irgendwie 20 Magazine, sondern ich lese dann meine 2, 3 Lieblingsmagazine.
Ulla, bei dir Couch oder wie ist es?
Also ich würde sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt primär Zeitschriftenkonsumentin, sondern ich konsumiere Medien, würde ich das jetzt mal sagen. Und ich lese einfach grundsätzlich gern. Und bei mir ist es so ein bisschen zielorientiert. Also ich lese täglich die Süddeutsche, wöchentlich die Zeit. Ich bin so ein Informationsjunkie und mag deswegen, ich oute mich jetzt auch noch bei einer weiteren Sache, ich liebe Podcasts und zwar unter anderem das Coronavirus-Update. Ja, also ich liebe es, einfach neue Informationen zu bekommen. Und ich konsumiere Zeitschriften, je nachdem, sehr situativ würde ich das jetzt mal nennen. Ich habe jetzt zum Beispiel seit langem mal wieder einen Stern gekauft, weil er ein Generationenthema auf dem Titel hatte, was ja Nadines und meins großes Thema ist. Ja. Ich konsumiere, wie gesagt, Zeitschriften, für die ich früher mal gearbeitet habe, aus Neugier würde ich es einfach mal sagen.
Lass uns noch einmal ganz kurz bei den digitalen Auftritten von Zeitschriften, Marken bleiben. Ich habe jetzt gerade mal geschaut nebenbei. Joy hat auf Instagram 25.000 Follower. Die Posts bewegen sich so um die 100 gefällt mir Angaben. Interaktionen insgesamt kann ich jetzt nicht sehen. Ganz überspitzt gefragt, braucht es das eigentlich? Weil also die Posts sind so, ja, neues Heft ist da, irgendwelche Lebensweisheiten, Sprüche, bisschen Beauty, Blumenfotos. Also ist dabei sein alles oder wie würdet ihr das sehen?
Ganz viele Menschen denken, ja, digital ist wichtig, man muss ein bisschen Social Media mitmachen. So funktioniert das niemals. Also mit Mitmachen wird es so ein bisschen nebenbei und mitmachen wird es nie funktionieren. Wenn man digital erfolgreich sein möchte, insbesondere in Social Media, und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass gerade die Joy-Leserin ist die Hardcore-Instagram-Userin. Nur um das mal so zum, vielleicht auch für dein Verständnis, ich möchte niemandem auf die Füße treten, aber als ich bei Joy Chefredakteurin geworden bin, hatte der Instagram-Kanal von Joy, glaube ich, 3000 Follower. Als ich die Joy vor 2 Jahren, also Ende 2019, als ich die abgegeben habe, hatte der Instagram-Kanal von Joy 25.000 Follower. Du siehst, wo er heute steht. Also offensichtlich haben die Kollegen eine andere Strategie, als mein Team und ich sie damals gehabt haben. Ich bin davon überzeugt, also innerhalb von 2 Jahren von 3.000 auf 25.000 ist wirklich ein sehr, sehr schönes Wachstum. Und insbesondere in einer Zeit, in der man sagen muss, dass Instagram jetzt auch kein explodierender Channel mehr ist. Also die großen Wachstumszeiten von Instagram sind eigentlich vorbei. Also dieses extreme exponentielle Wachstum hast du heute nicht mehr bei Instagram. Und trotzdem kannst du halt dort wirklich erfolgreich sein, wenn du eine gut funktionierende Strategie hast, wenn du genau weißt, wie du deine Followerinnen erreichst und eben nicht nur ein bisschen mal Lebensweisheiten, Spruch, mal ein bisschen Beauty und mal ein bisschen Mode, weil das ist letztendlich nichts anderes als das, was ich vorhin über Frauenmagazine gesagt habe, ist genau das Gleiche, nur in der digitalen Welt. Und ich glaube einfach, dass dieses Konzept, ja, dieser oberflächliche, hübsche Strauß nicht mehr funktioniert für die jungen, modernen Frauen von heute.
Ihr habt eben schon ein bisschen erzählt, was schön war in den 90ern. Nadine, ich habe verstanden, bei dir hat es mit Alkohol zu tun.
Bei FHM zumindest war das offensichtlich ein Erfolgskriterium.
Ja, ja. Bei Ulla war es die Möglichkeit der langen Recherche. Boah, das klingt jetzt ganz schön hart so im Vergleich, ne? Aber egal.
Also der Alkohol spielt auch bei mir eine große Rolle.
Vielleicht spielte der damals im Journalismus insgesamt eine recht große Rolle.
Absolut. Ja, möglich, möglich. Schöne Momente. Noch einmal ganz kurz, es ist ja mittlerweile alles verjährt, sowohl der Alkohol als auch alles andere. Scheißmomente, irgendwas, woran ihr euch nicht gerne erinnert, beziehungsweise vielleicht was, woran ihr euch heute noch gerne erinnert, aber denkt, schön, dass das vorbei ist?
Also für mich ist ein absolutes Highlight, als ich mit meinem Team mit Bravo und Bravo Girl den Preis für den Relaunch des Jahres gewonnen habe. Ich weiß nicht, ob es sozusagen der Welt außerhalb der Bauer Media Group bekannt ist, aber es gibt die Bauer Redaktions Awards, wo sozusagen Teams, Leistungen innerhalb der Bauer Media Group prämiert werden. Es ist sozusagen ein bisschen wie der Bambi, nur intern. Das ist wirklich, also es ist nicht so einfach, einen Preis zu bekommen tatsächlich, weil es gibt ja, die Konkurrenz könnte ja sozusagen nicht härter sein. Es gibt ja viele hochrangige und sehr erfolgreiche Chefredakteurinnen und auch sehr erfolgreiche Teams. Und das war, glaube ich, würde ich sagen, so insgesamt eine meiner größten Herausforderungen, so diese traditionelle Marke Bravo zu einem komplett digitalen sozialen Medium umzubauen und gleichzeitig trotzdem das Printprodukt gestärkt zu erhalten. Also wirklich daraus eine 360-Grad-Marke zu machen. Das war eine große Herausforderung. Und
irgendwas, was nicht so schön war?
Ähnliche Zeit, noch ein bisschen früher. Also ich habe es vorhin schon gesagt, als ich mit 33 das erste Mal Chefredakteurin geworden bin, war das, von Bravo war das natürlich für mich der absolute Wahnsinn. So. Und ich habe, muss man ja auch sagen, ein paar Karrierestufen sozusagen übersprungen. Also ich war vorher bei Funke Ressortleiterin Aktuelles und habe dann nicht irgendwie nochmal erstmal Textchefin 3 Jahre und dann nochmal 5 Jahre stellvertretende Chefredakteurin und dann Chefredakteurin, sondern ich habe ja wirklich eine Blitzkarriere, sage ich mal, gemacht. Eine sehr, sehr steile und schnelle Karriere. Und ich war mir schon bewusst, dass das möglicherweise vielleicht auch Neider auf den Plan rufen kann. Aber es war dann schon wirklich seltsam, komische Gerüchte über sich zu hören und auch im Internet zu lesen. Also wie also wirklich die absurdesten Dinge, die da in irgendwelchen Kommentaren zu dem, ich meine, du weißt, wie es ist, es wurde dann, damals war das ja noch eine Sensation, wenn irgendwo ein Chefredakteurswechsel stattgefunden hat, ja, und alle Fachmedien haben darüber berichtet und manchmal sogar, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, damals sogar war es auf Bild.de.
So. Das Fachmedium für die Kommunikationsbranche, ja. Genau.
Offensichtlich fanden sie das sehr interessant, dass eine 33-Jährige da jetzt Chefredakteurin wird bei Bravo, so jung und dann auch noch eine Frau. Dass ich halt da so für Kommentare lesen musste, wie dass ich hätte ja den Job nur bekommen, weil mein Vater ja so wahnsinnig gut mit Heinz Bauer persönlich befreundet ist und ich wäre ja auch die lesbische Geliebte von Frau Bauer und sonst hätte ich ja den Job niemals bekommen. Also das ist einerseits total absurd und mich hat das jetzt auch nicht tief verletzt oder persönlich betroffen gemacht, aber gleichzeitig war das so meine erste Erfahrung mit, das ist wirklich seltsam, offensichtlich kann ich als Frau, darf ich nicht irgendwie alles sein, ja, ich darf nicht jung sein, ich darf nicht erfolgreich sein, ich darf nicht vielleicht auch noch ganz nett aussehen dabei und dann auch noch klug, ist ja wirklich...
Das ist ja wirklich zu viel, ja.
Das ist ja wirklich zu viel, so. Und das habe ich als sehr limitierend und auch ein bisschen erschreckend empfunden und das war gerade für mich eine seltsame Erfahrung, weil Neid ist so ein Gefühl, das gibt's in meiner Welt überhaupt gar nicht. Es ist einfach ein Gefühl, was ich gar nicht kenne. Ich gönne jedem Menschen alles und insbesondere alles Glück so der Welt und das war komisch, dann solche Dinge zu lesen. Das hat, glaube ich, aber meinen Mann noch mehr aufgeregt als mich. Es hat dann so den inneren Ritter, glaube ich, in ihm geweckt. Aber das war kein schöner Moment. Es war seltsam.
Gucken wir nach vorne. Gucken wir auf das, was ihr heutzutage macht, nämlich Generation Bold. Und ihr habt euch dem Thema altersdiverse Teams verschrieben. Das müsst, könnt und dürft ihr jetzt unbedingt ein bisschen erklären.
Das machen wir wahnsinnig gerne. Ulla hat sich vorhin ja schon als Oldie geoutet, hat sie ja selber gesagt. Sonst würde ich das nie über sie so sagen. Aber tatsächlich ist es ja auch, die Parallele, sage ich mal, ist ja auch unsere eigene Geschichte. Ulla und ich kommen beide aus unterschiedlichen Generationen. Ich bin Millennial, gehöre also zur Generation Y. Ulla gehört zur Generation X. Wir sind 15 Jahre auseinander und wir empfanden diese Generationenunterschiede und die unterschiedlichen Prägungen und Perspektiven, die das Ganze mit sich bringt, immer als enorm wertvoll. Wir fanden das sehr bereichernd, dass wir bei all den Dingen, die uns verbinden, aber auch sehr, sehr unterschiedliche Blickweisen oft haben auf Dinge und uns unterschiedliche Dinge in unserem Leben gesellschaftlich, sozial geprägt haben. Und das verändert sehr viel mit der persönlichen Haltung und der persönlichen Perspektive auf Dinge. Und wir fanden das sehr schön, weil es hat uns sozusagen als Duo immer wachsen lassen. Und ich würde bis heute sagen, das ist eines der Erfolgsgeheimnisse von, nicht nur von uns beiden persönlich, sondern auch von Bravo gewesen, dass bei Bravo wirklich sehr junge Menschen, gerade 18, 19 gearbeitet haben, aber auch sehr erfahrene Kolleginnen schon Anfang 60. Und diese Vielfalt bringt einfach so viele unterschiedliche Ideen, Innovationskraft, Wissen, Erfahrung zusammen, dass davon alle profitieren können. Da haben wir schon gemerkt, dass es eigentlich die ideale Teamzusammenstellung. Es hat uns also eigentlich die ganze Zeit schon, würde ich sagen.
Schon begleitet. Also definitiv, ja. Ich finde auch, also bei der Bravo war es natürlich ganz besonders vom Team her, aber auch bei der Joy haben wir mit einem sehr altersdiversen Team gearbeitet und es gibt eigentlich, finde ich, und das siehst du bestimmt genauso, Nadine, es gibt eigentlich kein Unternehmen, keine Redaktion vorstellen, wo Altersdiversität nicht einen positiven Effekt hätte. Also es geht eben nicht nur darum, dass man jetzt bei einer Bravo beispielsweise das Heft nur mit jungen Leuten macht, weil es für junge Menschen ist, sondern auch da ist es wichtig, dass du die unterschiedlichen Generationen mit ihren unterschiedlichen Stärken eben zusammenbringst. Das, was wir machen wollen, ist nur einfach eben diese Klarheit in Unternehmen reinzubringen oder in Redaktionen, in Verlage, weil vielen überhaupt nicht bewusst ist, wo eben die Knackpunkte liegen. Und das haben wir eben auch in unserer Arbeit schon erfahren, dass man einfach Klarheit schaffen muss. Also, dass Generationen unterschiedlich ticken, unterschiedlich geprägt sind, unterschiedlich führen und auch unterschiedlich geführt werden wollen. Und wenn man das beachtet, und das ist eben super wichtig, weil sonst einfach so viele Missverständnisse und Reibungen entstehen. Aber ne, unsere Mission ist es einfach, die Augen zu öffnen, damit man dann eben auch ein wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe hat.
Und was ganz, ganz wichtig ist, das hat Ulla gerade schon so ein bisschen beschrieben, uns geht es vor allen Dingen darum, Generationen zu verbinden, weil es sehr, sehr oft im beruflichen Kontext so ist, dass kritisch von der einen Generation auf die andere Generation geschaut wird. Also ich sage mal ein klassisches Beispiel aus eigener beruflicher Erfahrung, dass ich sage mal, jüngeren Menschen oft vorgeworfen wird, ja, die haben ja gar kein Durchhaltevermögen mehr. Also die machen was, die machen eine Aufgabe 3 Monate, dann denken sie, sie können die und wollen eine Beförderung. Und wenn sie die dann nicht bekommen, dann kündigen die und suchen sich was Neues. Also diese Sprunghaftigkeit wird jüngeren Generationen oft von älteren Generationen vorgeworfen. So. Und da stecken ja aber ganz viele Bedürfnisse auch hinter und ganz viele Erwartungen an Arbeitgeber und auch an Führungskräfte. Und uns geht es vor allen Dingen darum, bei Generation Bold nicht nur zu gucken, also wo hakt's denn? Das ist wichtig zu gucken, wo es hakt. Aber uns ist auch immer so wichtig, dieses Warum zu beantworten. Also warum hakt das denn? Wie kannst du davon eigentlich profitieren, dass du so unterschiedliche Leute in deinem Team hast? Und nicht, ja, das nervt dich nur und dann such dir nur noch welche, die quasi in deinem Alter sind, damit die das so machen, wie du es gerne hättest. Weil das wird dich nicht weiterbringen. Es ist wie wenn du in einer Gruppe von Skifahrern bist, die alle das gleiche Niveau haben. Du wirst immer das gleiche Niveau behalten, aber du wirst dich nicht weiterentwickeln können.
Wenn ich jetzt als Unternehmer sage, stimmt, die beiden haben recht, darüber möchte ich gerne mehr wissen. Was genau ist euer Angebot? Wie lange dauert sowas? Sind es Workshops? Sind es Einzelgespräche? Sind es nur Führungskräfteschulungen oder mit den ganzen Teams? Was genau liefert Generation Bold? Was liefert ihr beiden?
Sowohl als auch. Also wir arbeiten sowohl mit Teams als auch mit Führungskräften, weil beide sind wichtig, damit es wirklich erfolgreich funktioniert. Wir machen Workshops mit Teams, um das Verständnis zu schaffen, um auch zu erklären, wie ticken unterschiedliche Generationen, warum ist das so und dann die Verbindung herzustellen, also zu gucken, wo habt ihr denn auch einen gemeinsamen Nenner und wo könnt ihr voneinander lernen, wachsen und auch profitieren. Und mit Führungskräften ist es natürlich genauso wichtig zu arbeiten, weil Ulla hat das eben schon angedeutet und kann gleich gern vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen. Es ist heute als Führungskraft enorm wichtig, dass ich verstehe, dass ich unterschiedliche Generationen habe in meinem Team, egal aus welcher Generation ich selber komme als Führungskraft. Also ich hatte ja auch als Chefredakteurin aus Generation Y auch Mitarbeiter, die 50, 55, Anfang 60 waren, genauso wie ich Anfang 20-Jährige hatte. Und warum ticken die unterschiedlich? Warum haben die unterschiedliche Bedürfnisse und warum muss ich die unterschiedlich abholen? Und wie mache ich das am besten? Also wir arbeiten sowohl mit Teams in Workshops als auch in gezielten Führungskräftetrainings.
Also wenn ich da ergänzen darf, also gerade beim Thema also führen und geführt werden ist natürlich ein riesengroßes Thema, weil die Generationen, und das stellen wir auch immer wieder fest, wenn wir dann Gespräche führen, wenn man eine Generation X nimmt, ja, die ein riesengroßes Bedürfnis nach Selbstbestimmung und nach Unabhängigkeit haben und eben nicht gegängelt werden wollen, die sich über Leistung und Kompetenz definieren, die ganz anders eben, und wenn man dagegen nimmt, eine Generation Y, der jetzt zum Beispiel Nadine angehört, die denen super wichtig ist, dass Transparenz herrscht, dass sie mitgestalten dürfen, ja, dass sie eine Vision brauchen, die sie inspiriert, oder eben eine Generation Z, der total wichtig ist, dass sie einen unterstützenden Führungsstil haben. Ne? Also das ist einfach, sind ganz unterschiedliche Präferenzen, die da sind. Und wenn man die weiß, kann man einfach, wenn man die kennt, kann man entsprechend agieren und dann auch natürlich wesentlich erfolgreicher sein. Darum geht es letztendlich ja.
Ist es dann irgendwas, was ihr dem potenziellen Kunden auch sagt, so pass auf, wenn du uns engagierst und dein Team sich besser versteht, dann steigt die Produktivität des Teams um XYZ%?
Es steigt alles. Also es steigt die Innovationskraft, es steigt die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Dadurch verringert sich automatisch die Fluktuation, die Schnelligkeit auch eines Teams, weil du einfach Schnittstellen besser miteinander koordinieren kannst, weil du gezielt gucken, wie kann man das Ganze denn optimieren und wo hat derjenige eine Stärke und wo vielleicht hat vielleicht diejenige aus einer anderen Generation eine Stärke und wo sind die kompatibel. Also es geht darum, letztendlich Prozesse zu optimieren, die Zufriedenheit der Mitarbeiter Mitarbeiter zu erhöhen, die Innovationskraft zu erhöhen und so gemeinsam größer zu werden und erfolgreicher vor allen Dingen zu werden.
Wie lange dauert so ein Projekt, wenn ihr das bei einem Kunden macht?
Sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, das kann man so pauschal, glaube ich, gar nicht sagen. Das hängt von dem Projekt, das hängt vom Thema, vom Unternehmen, vom Verlag ab. Also das kann ein Workshop von einem Wochenende sein. Das können aber auch langfristige Projekte sein, auf jeden Fall, wo man einfach das auch als Prozess begleitet, ne? Wo man auch dann neben den Workshops und Trainings einfach dann auch Coachings für Führungskräfte anbietet oder für einzelne Mitarbeiter, die da Bedarf haben.
Es hat auch extrem viel damit zu tun, von welchem Ausgangspunkt das Unternehmen startet. Also ist das ein Unternehmen, was vielleicht mit dem Begriff Diversity schon vertraut ist, was da schon ein bisschen was macht an der Stelle und sich jetzt eher auf das Thema Age Diversity noch fokussieren möchte? Oder ist das ein Unternehmen, was noch überhaupt keinerlei Berührungspunkte jemals mit Vielfalt gehabt hat, aber sehr wohl davon, sage ich mal, betroffen ist, dass die Teams eben sehr unterschiedlich sind und sich vielleicht auch ein Stück weit überfordert fühlt, weil es immer wieder zu Generationenkonflikten kommt. Also oft zu Konflikten kommt, aber vielleicht dann irgendwie mal klar wird, das liegt eigentlich daran, dass meine Mitarbeiter, mein Team, meine Teams aus unterschiedlichen Generationen stammen. Und was mache ich denn jetzt damit?
Ihr richtet euch aber nicht nur an Verlage, ne? Das kann eigentlich jedes Unternehmen.
Absolut.
Ja, es kann absolut jedes Unternehmen betreffen, nicht nur Verlage natürlich.
Viel Erfolg mit Generation Bold. Vielen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt.
Ja, vielen Dank. Hat uns großen Spaß gemacht mit dir.
Auf bald.